DW Menschen und Märkte.
Willkommen zu Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der DW. Bislang als Magazin mit einer täglichen Ausgabe seit Oktober im neuen Gewand. Einmal in der Woche, immer freitags, laden wir ein zu Wirtschaft im Gespräch. Bei uns zu Gast sind führende Ökonomen und Ökonominnen dieses Landes, aber auch Wirtschaftslenker, Unternehmerinnen, kritische Geister. Denn zu besprechen gibt es viel in diesen Zeiten. Am Mikrofon ist Henrik Böhme. Es war die gute Nachricht dieser Woche. Der Anstieg der Inflation ist offenbar gestoppt. Das ist in diesen krisenhaften Zeiten zumindest ein Lichtblick. Und über Krisen möchte ich heute sprechen, denn es gibt reichlich davon und da ist es gut, einen Experten zu haben, der uns vielleicht auch ein wenig Mut machen kann. Moritz Schularik ist Professor für Makroökonomie an der Universität Bonn. Herzlich willkommen und schön, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Lassen Sie uns mit der Inflation beginnen. Also ich hätte es nicht gedacht, dass wir uns mal über 10% Anstieg im Jahresvergleich freuen würden. Aber in diesen Zeiten, die nun mal nicht normal sind, ist das eine gute Nachricht. Haben wir das Schlimmste überstanden, was die Preise betrifft?
Ich denke, es gibt Grund, vorsichtig optimistisch zu sein. Natürlich kann es auch sein, dass jetzt am Anfang nächsten Jahres nochmal eine Runde von Preiserhöhungen kommt, wenn Unternehmen jetzt das nachvollziehen, was im letzten Jahr doch an Preisstau da im System steckt. Grundsätzlich kamen drei Sachen zusammen und das war eine unglückliche Kombination. Wir haben während der Pandemie halt alle gleichzeitig dicht gemacht und dann gleichzeitig wieder aufgemacht. Das auch mit sehr großen, sagen wir mal, Unterstützung durch von den Regierungen, durch die Staaten im Rahmen ihrer Fiskalpolitik hat man da diesen Effekt sehr stark ausgeglichen. Das heißt, die Leute hatten relativ viel Geld, auch den Ersparnisse noch aus der Pandemie mitgenommen. Dann ging alles gleichzeitig wieder auf. Dann war da kurzfristiger Inflationsdruck einfach im System. Die Zentralbanken haben dann vielleicht auch ein bisschen zu langsam reagiert. Die hätten da vielleicht ein paar Monate früher auch sehen können, was da kommt. Und dann letztlich der ganz, ganz große Faktor ist der Energiepreisschock, der durch Putins Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöst war. Also diese drei Sachen zusammen, da ist schon das eine oder andere zusammengekommen und ich wäre mal vorsichtig optimistisch, dass wir so einen Schock jetzt dann in der nächsten Zeit nicht wieder erleben werden.
Nun haben wir es ja mit vielen auch sich überlagernden Krisen zu tun. Im Grunde geht das ja seit der Weltfinanzkrise 2008, denn das hat ja wenigstens 10 Jahre gedauert, bis die wirklich dann am Ende überstanden war. Aber dann kam ja auch gleich Corona und nach Corona, Sie haben es erwähnt, der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Sie sind ja auch Wirtschaftshistoriker, befassen sich mit Geschichte. Leben wir wirklich in ganz besonderen Zeiten oder gibt es irgendwas Vergleichbares?
Ich denke, wir müssen, wenn Sie die wirtschaftshistorische Perspektive ansprechen, müssen wir versuchen, ich sag mal, den Blick aufs Wesentliche hier zu behalten. Und der Blick aufs Wesentliche, und ich sage das als Ökonom und als Makroökonom auch, der Blick aufs Wesentliche hier ist nicht, ob die Inflationsrate im Jahr 2023 3,7 oder 4,3 oder 5,1% sein wird. Das Wesentliche ist, dass wir die europäische Sicherheitsordnung, die Zukunft Europas und Frieden auf diesem Kontinent und in unserem Land bewahren. Das sind die viel größeren ökonomischen Fragen. Auch wenn natürlich für viele Bürgerinnen und Bürger jetzt sozusagen diese Inflationsraten, die man jeden Tag im Supermarkt sieht und die Tomaten jetzt 2,99 oder 3,49 kosten, ganz zentral sind, das will ich auch gar nicht kleinreden. Aber aus historischer Perspektive werden wir in 20, 30 Jahren nicht zurückgucken und diskutieren, ob die Inflationsrate 1% höher oder niedriger hätte sein können, sondern ob wir es geschafft haben, hier Russland geschlossen entgegenzustehen, der Ukraine zu helfen, sich zu verteidigen und damit Frieden und Freiheit und auch Wohlstand in Europa zu verteidigen.
Trotzdem gibt es ja nun schon wieder neue Warnungen vor einem möglichen Crash des Finanzsystems und das kommt nicht von den üblichen Crash-Propheten, die damit ja Geld verdienen wollen, sondern wirklich von Finanzmarktprofis, die auch sagen, die Schuldenbergen wachsen immer mehr und es ist auch nicht irgendwie ein einziges Ding, was jetzt wirklich für Gefahr sorgt, sondern es sind viele, viele kleine Dinge. Sie haben ja die Ursachen von Finanzkrisen erforscht. Können Sie diese Bedenken teilen?
Es ist in der Tat eine Situation, die wir gerade haben, wo wir eine in relativ kurzer Zeit durch die Steigerung der Inflationsraten und dann durch die Antwort der Zentralbanken, die Zinserhöhung der Zentralbanken, Bewegungen an den Märkten, vor allem an den Märkten für Staatsanleihen, die eine wichtige zentrale Rolle im Finanzsystem spielen, gesehen haben, die alles andere als alltäglich sind. Ökonomen reden da gern davon, wie man sozusagen das mit normalen Bewegungen im Markt vergleichen kann. Und da sind das ganz außergewöhnliche Zinsanstiege jetzt auch innerhalb relativ kurzer Zeit. Und das hat historisch oft dazu geführt, dass, sagen wir mal, Finanzierungsmodelle, ich denke da an den Immobilienmarkt, man kann aber auch an andere kurzfristige Finanzierungsmodelle, etwa bei Unternehmen denken, die darauf ausgerichtet waren, dass die Zinsen lange niedrig bleiben, dass sich diese Modelle jetzt nicht mehr rechnen und auch der eine oder andere oder die eine oder andere Unternehmen da in Schwierigkeiten kommen wird. Wir haben ein bisschen schon die in Großbritannien vor ein paar Wochen gesehen, dass da die Pensionsfonds sehr stark, sagen wir mal, auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Und sowas kann man sich gerade bei den Finanzmärkten, bei den Nichtbanken vorstellen, wo doch sehr stark mit kurzfristiger Liquidität gearbeitet wurde, um langfristige Projekte zu finanzieren. Und das wird jetzt schwieriger mit den Zinserhöhungen. Das heißt, wir müssen darauf gefasst sein, dass da noch das eine oder andere auch an Problemen auftaucht. Ob das jetzt zu einer großen Finanzkrise wird, da wäre ich zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen optimistischer. Wir haben doch einen Großteil der Lehren aus der 2008er Krise gelernt, und ich denke, die Zentralbanken sind da nicht unvorbereitet und würden bereitstehen, um solche Finanzierungsengpässe dann auch zu überbrücken. Ob das jetzt langfristig immer das Richtige ist, dass, wenn immer es ein Problem gibt, die Zentralbanken, sagen wir mal, aufs Gaspedal drücken und ganz viel Liquidität in den Markt geben, das ist eine andere strukturelle Frage, aber ich denke, kurzfristig werden die uns da vor dem Übelsten bewahren.
Aber die Schuldenberge wachsen natürlich immer mehr, und 200 Milliarden der sogenannte Doppelwumms in Deutschland, 400 Milliarden Dollar der Inflation Reduction Act in Amerika, um die aktuellen Krisen zu beruhigen oder ein bisschen einzuhegen, hilft denn wirklich immer nur immer mehr Geld?
Also das ist in der Tat, jetzt diese hohen Inflationsraten sind also ein gemischter Blumenstrauß, wenn ich das so sagen darf. Zum einen ist es natürlich so, dass aus Sicht der Staaten, also der Regierung, die jetzt der Staatsschulden, diese Inflation erstmal dazu führt, dass relativ zum Bruttoinlandsprodukt die Schuldenquoten fallen. Ja, wir haben jetzt 10% Inflation dieses Jahr. Vielleicht kriegen wir nächstes Jahr nochmal 3, 4, 5. Das heißt einfach ganz, sagen wir mal, mechanisch, die Steuereinnahmen steigen ja mit diesen Inflationsraten. Die Schulden sind aber fixiert. Das heißt, relativ zu dem, was den Staaten an Finanzierung zur Verfügung steht, sieht es einfach erstmal besser aus. Das heißt, was jetzt passiert, auch durch diese hohen Inflationsraten, ist, dass die Schuldenquoten der Staaten fallen. Und das ist etwas, was wir in der Geschichte auch immer wieder gesehen haben, dass halt eine Entschuldung auch durch überraschend hohe Inflationsraten immer mal wieder stattgefunden hat. Obwohl ich jetzt sagen würde, das ist nichts, was sich Olaf Scholz oder der Christian Lindner ausgedacht hat. Es ist jetzt nicht, dass die uns da mit dieser Inflation überrascht haben, sondern da haben wir wirklich strukturelle Faktoren, über die wir ja gerade gesprochen haben, und allen voran der Krieg in der Ukraine.
Sie haben relativ früh zu Beginn dieses Krieges schon gesagt, ein Gasembargo gegen Russland, das würde wehtun, aber es würde nicht dazu führen, dass die Wirtschaft in Deutschland kollabiert. Das hat Ihnen sozusagen eine Schelte vom Kanzler eingebracht, also Ihnen und Ihren Mitstreitern damals. Das sei unseriös, das könne man nicht machen, irgendwelche mathematischen Modelle hinzurechnen und dann zu sagen, so geht das. Wie bewerten Sie insgesamt das Krisenmanagement der Bundesregierung? Das ist ja schon bei Corona ziemlich in die Kritik geraten, auch in Ihre Kritik. Wie sieht es jetzt aus?
Durchwachsen. Ich denke, das Krisenmanagement war leider wieder sehr reaktiv und nicht proaktiv. Man hat doch an der einen oder anderen Stelle, denke ich, mehr, sagen wir mal, politische Führungsstärke sich gewünscht. Das ist schon das Wort vom Herumeiern in den letzten Monaten, sei es bei den Energiefragen, sei es auch bei den sicherheitspolitischen Fragen, ist ja durchaus nicht nur auch in der Öffentlichkeit bemängelt worden. Ich denke, es gibt Lichtblicke. Ich denke, man hat gerade im Bundeswirtschaftsministerium, wo man für die Energiefragen zuständig ist, jetzt mit der einen oder anderen Einschränkung, aber alles in allem für deutsche Verhältnisse sehr tatkräftig, pragmatisch und schnell gehandelt und so wie ich das nachvollziehen konnte, auch oft gegen Widerstände innerhalb der Koalition. Zu der Frage nach dem Gasembargo natürlich, also wir haben uns im März überlegt, das ist ja für Forscher auch eine spannende Frage, wie, was passiert denn, wenn wir auf einmal vom Gas abgeschnitten werden, etwa die Hälfte unseres Gases kam ja aus Russland, etwa ein Drittel unseres Energiebedarfs wurde aus dem Gas gedeckt. Und da haben wir relativ früh gesagt, nee, mit dem, was wir wissen aus wissenschaftlicher Perspektive, wird das überhaupt kein Zuckerschlecken, aber es ist eben auch nicht das Ende der Welt. Es ist nicht die nächste Weltwirtschaftskrise, es ist wahrscheinlich nicht mal so eine große Krise, das haben wir im März gesagt, wie die Pandemie es war. Einfach weil es auch in der kurzen Frist viele, viele Möglichkeiten gibt, von Gas auf andere Dinge umzustellen, etwa auf Öl beim Heizen oder auf Kohle bei der Stromerzeugung oder auch in industriellen Prozessen einfach, dass Gas dadurch eingespart werden kann, dass man energieintensive Güter aus dem Ausland importiert, wo die Gaslage oder die Gasversorgung entspannter ist. Das hat uns viel, wie Sie richtig sagen, das hat uns viel Kritik eingebracht. Ich denke, jetzt sagen alle, ja, hatten Sie recht. Also es ist jetzt, keiner erwartet mehr den großen Zusammenbruch. Man hätte auf der Grundlage unserer Ergebnisse dort auch seitens der Bundesregierung natürlich eine sehr viel mutigere Politik auch machen können. Man ist ja in der Tat dann doch vor Putin eine ganze Weile noch eingeknickt und hat sehr viele Milliarden nach Russland überwiesen, teilweise mit hanebüchenen Ausreden, dass die nicht den Krieg finanzieren würden. Das ist natürlich inzwischen alles irgendwie entlarvt worden. Aber unterm Strich, jetzt gucken wir nach vorne, wir kommen durch diesen Winter, wir kommen auch durch diesen Winter ohne jetzt eine sehr schwere Rezession. Das wird natürlich schon wehtun und wir müssen alle sparen. Wir haben aber die Instrumente und jetzt mit dem, was die Gaskommission gemacht hat, auch ganz gute Instrumente, um Sparanreize zu setzen, dass wir mit dem Gas, was wir haben, durchkommen. Und vielleicht, wenn es so aussieht, wie der Herr Müller von der Netzagentur uns das verspricht, dann haben wir sogar im April noch ordentlich Gas in den Speichern. Was dann heißt, dass wir auch durch den nächsten Winter gut kommen. Und dann würde ich sagen, dann ist langsam der Punkt erreicht, wo wir sagen können, grünes Licht. Denn diese ganzen Anpassungsprozesse, Umstellungen in der Industrie, der entscheidende Faktor ist Zeit. Und wenn wir den nächsten Winter auch noch durchstehen und danach sieht alles zurzeit aus, dann ist da genug Zeit, um sich umzustellen. Und dann sind die ökonomischen Kosten sehr, sehr viel geringer.
Das klingt optimistisch. Trotzdem Europa bezahlt im Moment das Doppelte an Energie, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, als zum Beispiel in den USA. Und der Industriepräsident scheut sich nicht zu sagen, da droht schon die Gefahr der Abwanderung. Sie haben es ja eben auch gerade gesagt, man könnte ja auch energieintensive Produkte einfach dann importieren und muss sie nicht mehr hier herstellen in Deutschland. Deswegen machte ich auch jetzt immer wieder das Wort von der möglichen oder Gefahr der Deindustrialisierung Deutschlands die Runde. Sind Sie da ähnlich optimistisch oder ist das nicht doch tatsächlich eine Sache, wo wir schon genauer hingucken müssen?
Das ist jetzt, sagen wir mal, salopp gesprochen, die nächste Sau, die die Lobbyisten in Deutschland durchs Dorf treiben. Es ist natürlich so, dass wir, also im März, Anfang und im Frühjahr war es die katastrophalen Aussichten, wenn wir aufs russische Gas verzichten. Da ist die Bundesregierung leider auf den Leim gegangen und hat erst mit Verzögerung realisiert, dass das natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse ist. Denn niemand sagt, dass die Umstellung etwa von Gas auf Öl oder von Gas auf Wasserstoff und andere Produktionsfaktoren kein Geld kostet. Und das findet natürlich die Industrie, wenn mit dem Blick auf ihre Gewinnaussichten, nicht so prickelnd und hat ein Interesse daran, die Konsequenzen besonders schwarz zu malen. Das ist jetzt im Frühjahr schon mit diesem Gasembargo-Fragen leider passiert und es passiert jetzt wieder mit diesen Schwarzmalereien und angeblichen, sagen wir, Himmelfahrtskommandos für die deutsche Industrie, wenn man die Gaspreise und die Energiepreise jetzt bezahlen muss. Ich halte das auch wieder für absolut übertrieben. Die Preise, die wir aktuell bezahlen müssen für Gas und auch für Strom, sind nicht die, die wir mittelfristig bezahlen. Das ist jetzt ein besonderer Engpass, das wissen wir alle, der ist jetzt dieses Jahr, vielleicht auch noch nächstes Jahr, aber dann mittelfristig werden die Preise wieder sinken. Wo die neuen Preise stehen werden, das wissen wir alle noch nicht so ganz genau, sie werden wahrscheinlich nicht mehr so niedrig sein, wie sie waren, als wir dieses Jahr auch zu billige Gas aus Russland bekommen haben, für das wir jetzt im Prinzip den Preis zahlen. Die Abhängigkeit hat das so billig gemacht, billiger als es eigentlich dann am Ende war. Und aber es wird auch nicht so hoch sein, wie es jetzt ist. Und dann muss man einfach sagen, natürlich wird es in gewissen Industriezweigen dazu führen, dass man sich anpassen muss. Aber für den ganz groß überwiegenden Teil der deutschen Industrie gilt folgende Rechnung. Die haben wir im März schon aufgemacht. Die deutsche Industrie verbraucht jetzt gut 20-25% weniger Gas als noch im letzten Jahr. Und die deutsche Industrieproduktion ist genauso hoch, wie sie vor einem Jahr war. Da ist ganz viel möglich. Die erstbeste Antwort und die billigste für die Industrie ist immer, die Lobbytruppen loszuschicken und zu sagen, was alles nicht geht. Um ehrlich zu sein, wünschte ich mir mal eine deutsche Wirtschaft, die sagt, was alles geht und die ein bisschen mutig nach vorne guckt und die sich vielleicht auch ein bisschen da an ihre, sagen wir mal, an ihre staatsbürgerlichen Pflichten erinnert und nicht nur immer nach dem Subventionstöpfen schreit.
Aber im Grunde ist es ja auch ein gutes Zeichen dafür. Klar, die Industrie sagt immer, geht nicht und meint, es ist zu teuer. Aber eigentlich ist doch ein gutes Zeichen, was Sie gerade beschrieben haben, dass Marktwirtschaft ja scheinbar doch auch funktioniert.
Ja, das funktioniert. Und das war auch, glaube ich, ein großer, wichtiger Grund, den ich auch nachvollziehen kann, warum im März, April die Politik in Berlin gezögert hat, jetzt zu sagen, das wird schon irgendwie gehen, sondern dann eher, sagen wir mal, auf einen vorsichtigen Kurs eingeschwenkt ist, weil man ist einfach nicht genau, man kann nicht genau den Finger drauflegen, wie es passieren wird. Wir haben dieses Preissystem und wenn die Preise für bestimmte Güter steigen, dann steigen auch die Anreize, sparsamer umzugehen, unter Umständen andere Güter, andere Energieträger zu nutzen. Und über das Preissystem in einer Marktwirtschaft, über ganz viele verschiedene Verästelungen und Zweige und Einsparmöglichkeiten und Substitutionsmöglichkeiten, kommt dann am Ende so etwas bei raus, wie das, was wir jetzt gesehen haben, dass die deutsche Industrie wirklich 20-25% weniger Gas verbraucht als noch vor einem Jahr, ohne dass es auch nur einen Prozentverlust an Produktion gab. Aber das ist nichts, wo man jetzt, sagen wir mal, dem Bundeskanzler aufschreiben könnte, dass es auf der Bundeskanzler genau so funktioniert ist. Da braucht man einfach ein bisschen das Vertrauen in die Marktwirtschaft und in die Preisprozesse, wir wissen das aus Studien, dass es so ist, dass die Anpassung stattfindet. Aber die Politik will halt immer genau gern, dass man sagt, genau so wird es sein. Und das kann dann die Wissenschaft oft nicht leisten. Wir können dann nur sagen, wenn die Preise um 20% steigen oder 50% steigen, dann ändern die Leute, die Haushalte und die Unternehmen ihr Verhalten. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass dann so und so viel weniger Gas verbraucht wird wahrscheinlich. Wo genau dieses Gas eingespart wird, ob das darüber passiert, dass wir Glasflaschen importieren und damit die Energie, die in der Glasproduktion steckt oder den Dünger oder dass wir doch in großem Maße umstellen können beim Heizen, dass wir Fabrikhallen mit Ölgeneratoren statt mit Gas heizen. Das, lieber Herr Bundeskanzler, können wir Ihnen so genau nicht sagen. Aber dass die Marktwirtschaft genau diese Fähigkeit hat, da waren wir uns eigentlich relativ sicher.
Weil Sie den Bundeskanzler erwähnen, da ist ja jetzt viel von Zeitenwende die Rede in allen möglichen Zusammenhängen. Und auch vom Ende der Globalisierung war ja schon in der Corona-Krise viel zu hören und viel zu lesen. War es ein Irrglaube zu denken, die Globalisierung löst alle unsere Probleme, denn im Moment sieht es ja tatsächlich so aus, als sei Globalisierung auf dem Rückzug. Und das ist für Deutschland als Exportnation natürlich ein denkbar schlechtes Szenario.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Wahrscheinlich die wichtigste Frage neben der Klimatransformation, die wir in den nächsten 10, 15 Jahren beantworten müssen. Es war auch wirtschaftshistorisch schon immer so, dass es bei der Globalisierung, bei Globalisierungsprozessen zwei Kräfte gibt, die aufeinandertreffen. Das eine ist die Effizienz der internationalen Arbeitsteilung. Das sind ökonomische Prozesse, die vorteilhaft sind, die Wachstum bringen, die uns mit billigeren Gütern aus dem Ausland versorgen. Wir haben da wirkliche Wohlfahrtsgewinne durch diesen Handel. Und das sind die Effizienzeffekte. Und der andere Effekt, ist die Unsicherheit, die dadurch entsteht. Denn wenn man auf einmal davon abhängig ist, dass die Masken dort produziert werden, wo man sie am günstigsten herstellen kann, das könnte in China sein oder in Vietnam oder in Bangladesch, und man sie halt nicht mehr zu Hause macht, dann geht einem da Versorgungssicherheit verloren. Und das sind Fragen, die in der Globalisierung schon vorher in der Wirtschaftsgeschichte immer wieder ausgehandelt wurden. Etwa im ausgehenden 19. Jahrhundert gab es auch eine Globalisierungsphase, und da war gerade das Deutsche Reich damals sehr darauf bedacht, auch eine gewisse Versorgungssicherheit bei den landwirtschaftlichen Gütern, bei der Ernährung, bei der Versorgung der Bevölkerung herzustellen, weil sich Deutschland nicht selber, sagen wir mal, ernähren konnte und dadurch die Abhängigkeit vom Ausland gegeben war, die gerade dann im Kriegsfall, etwa wenn man an den Ersten Weltkrieg denkt und an die Rübenwinter und die Hungersnöte, dann die Abhängigkeit dann ausgenutzt werden kann, weil andere, in dem Fall Großbritannien, die Weltmeere und damit die Versorgung mit Weizen und anderen Dingen kontrolliert haben. Also dieses Aufeinanderprallen von ökonomischer Globalisierungslogik so verzweigt und teilweise dann auch sehr konzentriert, dort die Produktion hinzugeben, wo sie am billigsten ist. Und einer, sagen wir mal, politischen Logik von Versorgungssicherheit, von einer gewissen Stabilität und Verringerung von Abhängigkeit, die war schon immer da. Und wir werden das jetzt in den nächsten 10 Jahren neu verhandeln. Und die Vorzeichen sind in der Tat, wie Sie sagen, eindeutig so, dass dort stärker in diese Marktprozesse wird eingegriffen werden, mit dem Ziel, stärker zu diversifizieren, gewisse Dinge, ich sag mal, zu Hause zu halten, wobei zu Hause nicht heißt in Deutschland, sondern in Europa. Als, sagen wir mal, Resilienzraum ist Europa für uns unverzichtbar. Und ich sage dann immer gern auch dazu, wir müssen dann auch bereit sein, gewisse Risiken einzugehen, gerade wenn es um Fragen der europäischen Einigung und um Fragen der europäischen Finanzverfassung geht. Wir haben keine Alternative. Und wir sehen das jetzt in diesen Krisen. Das ist der Raum, in dem wir arbeitsteilig arbeiten können, wo wir uns gleichzeitig auf unsere Nachbarn verlassen können. Und wenn wir alleine in die Weltwirtschaft gehen und die Systemkonkurrenz jetzt zwischen China und den USA angucken, werden wir da alleine auf verlorenem Posten stehen als Deutschland. Das heißt, Europa ist unser Resilienzraum, und den müssen wir dann auch bauen. Und bauen heißt auch immer, man geht ein gewisses Risiko ein.
Also heißt trotzdem, wir sind in so einer Phase ein bisschen weg von Globalisierung. Es wird ja jetzt auch viel bilateral verhandelt.
Anders. Ich denke, eine andere Globalisierung. Ich denke nicht, dass wir weniger Globalisierung brauchen. Ich denke, wir müssen die besser machen, anders oder besser. Nehmen Sie zum Beispiel die Frage der Gasabhängigkeit. Da sind große Konzerne, die BASF und andere, große Wetten eingegangen auf Putins Russland und haben damit das Land Deutschland als Ganzes in eine Abhängigkeit gebracht, für die wir jetzt alle die Zeche zahlen. Im Prinzip sollten wir die Rechnung für die Gaskommission und diese Unterstützungszahlung, die sollten wir direkt an die BASF schicken und an andere Unternehmen. Das ist nicht anders als damals in den Bankenkrisen, die Deutsche Bank und andere Risiken eingegangen sind, für die sie letztlich nicht gerade stehen konnten. Und jetzt waren es Industrieunternehmen, die in Deutschland tendenziell immer eine sehr gute Lobby haben, auch in der Öffentlichkeit immer sehr, sozusagen als Standbein der deutschen Wirtschaft immer eher gehätschelt werden. Aber das war eine Form von Globalisierung, die unausgewogen war, die zu konzentriert war, wo nicht dieser diversifiziert wurde und wo auch von politischer Seite die Risiken, die diese Abhängigkeit brachte, nicht bedacht wurden. Und das werden wir in Zukunft anders machen. Wir können in Zukunft gerne ganz viel handeln und ganz viele Dinge auch wieder importieren. Aber wir müssen es intelligenter machen. Wir müssen zusehen, dass wir nicht in so große Abhängigkeiten gerade von einzelnen Ländern kommen, mit denen wir, politisch nicht so vertrauen können, wie wir das etwa Frankreich oder Norwegen oder Schweden vertrauen können.
Es gäbe, glaube ich, noch wahnsinnig viel zu besprechen. Aber wir machen einen Punkt. Das war Wirtschaft im Gespräch. Unser Gesprächspartner heute war Moritz Schularik, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn. Ich danke sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war ein Podcast der DW.